Der Literaturbrunch mit Klaus.
Sie hören heute von Anton Tschechow die Erzählung Die Sünde und die kleine Groteske Der Dramatiker. Es liest Klaus Reibisch. Die Sünde. Der Kollegin Assessor Miguje blieb während seines Abendspazierganges an einer Telegrafenstange stehen und seufzte tief auf. Genau an dieser Stelle hatte ihn vor einer Woche, als er von einem Abendspaziergang heimkehrte, sein früheres Zimmermädchen Agnea eingeholt und ihm wütend zugerufen: »Wart du nur! Ich werde dir schon zeigen, was es heißt, unschuldige Mädchen zu verführen. Das Kind werfe ich dir vor die Tür. Zum Gericht gehe ich hin. Deiner Frau erzähle ich's.« Und sie verlangte, dass er in der Bank auf ihren Namen 5000 Rubel hinterlegte. Miguljew dachte daran, seufzte und machte sich mit aufrichtiger Reue von neuem den Vorwurf, sich durch die Schwäche eines Augenblicks so viel Sorgen und Leiden aufgebürdet zu haben. Bei seiner Sommerwohnung angekommen, setzte sich Miguljew auf die Veranda und ruhte aus. Es war Punkt 10 Uhr und hinter den Wolken schaute ein Stückchen der Mondscheibe hervor. Auf der Straße und um die Landhäuser herum sah man niemand. Die alten Sommerfrischler legten sich schon zu Bett und die Jungen gingen im Walde spazieren. Miguljew suchte in den Taschen nach Zündhölzchen, um sich eine Zigarette anzuzünden, und stieß dabei mit dem Ellbogen auf etwas Weiches. Gleichgültig schaute er hin, und plötzlich durchfuhr ihn ein solcher Schreck, als hätte er neben sich eine Schlange erblickt. Auf der Veranda, hart an der Tür, lag ein Bündel. Irgendwas Längliches war in etwas eingewickelt, das wie eine gesteppte Decke aussah. Das eine Ende des Bündels war offen, und wie der Kollegin Assessor seine Hand da hineinsteckte, fühlte er etwas Warmes, Feuchtes. Entsetzt sprang er auf und schaute um sich wie ein Sträfling, der seinen Wärtern entspringen will.
»Also hat sie es doch getan«, murmelte er durch die Zähne und ballte wütend die Fäuste. »Da liegt es. Da liegt die Sünde. Oh Herrgott!« Vor Furcht und Wut und Scham war er wie erstarrt. Was sollte er nun tun? Was wird seine Frau dazu sagen, wenn sie es erfährt? Was seine Kollegen? Seine Exzellenz wird ihn gewiss auf den Bauch klopfen, ausplatzen und sagen: »Gratuliere! Naja, Alter schützt! Ein Teufelskerl, unser Miguljew!« Die ganze Sommerfrischler-Kolonie wird sein Geheimnis erfahren und die ehrwürdigen Matronen werden ihm vielleicht sogar ihr Haus verweigern. Ausgesetzte Kinder werden in allen Zeitungen registriert, und so wird der bescheidene Name Miguljews die Runde durch alle Gaue Russlands machen. Das Mittelfenster der Landwohnung war offen, und man hörte deutlich, wie drinnen Anna Filipowna, Miguljews Frau, den Tisch zum Abendessen deckte. Im Hof, gleich hinterm Tor, klimperte der Hausknecht Jermolai auf seiner Balalaika. Das Kind brauchte nur aufzuwachen und zu schreien, und das Geheimnis wäre verraten. Miguljew empfand einen unüberwindlichen Drang zur Eile. Schnell, schnell, murmelte er. Den Augenblick, solange es niemand sieht. Ich trage es irgendwo hin und tue es auf eine Treppe. Migujew nahm das Bündel unter dem Arm und ging langsamen Schrittes, um nicht aufzufallen, die Straße entlang. Eine verdammt unangenehme Lage, dachte er, ein möglichst gleichgültiges Aussehen annehmend. Ein Kollegenassessor geht mit einem Kind auf dem Arm durch die Straßen. »Mein Gott, wenn mich jemand erblickt und das Ganze errät, bin ich verloren!« »Hier auf die Veranda tue ich es hin.« »Nein, halt, hier sind die Fenster offen und es sieht vielleicht jemand.« »Wohin dann?« »Aha, ich bringe es zur Villa des Kaufmannes Mjelkin.« »Der ist reich und gutmütig. Vielleicht macht ihm das sogar Freude und er behält das Kind und zieht es auf.« Und Migujew beschloss, das Kind jedenfalls zu Mjelkin zu tragen, obgleich dessen Wohnung sich in einer der äußersten Straßen befand, hart am Fluss. »Wenn es nur nicht anfängt zu schreien oder herausfällt«, dachte der Kollegenassessor. »Ja, da kann man wohl sagen, Gott gibt's den Seinen im Schlaf. Da trag ich jetzt einen lebendigen Menschen wie ein Portefeuille unterm Arm. Ein lebendiger Mensch mit Seele, Gefühl wie alle. Wenn zum Beispiel Mjelkins das Kind aufziehen wollten, so würde aus ihm vielleicht so ein Professor oder Feldherr oder Schriftsteller. Was passiert nicht heutzutage? Jetzt trag ich's unterm Arm wie ein Lumpenbündel und nach 30 bis 40 Jahren werde ich vor ihm vielleicht stramm stehen müssen.« Als Migujew durch ein enges, ödes Gässchen längs den endlosen Zäunen im dunklen Schatten der Linden daherging, erschien es ihm plötzlich, als täte er etwas Grausames und Verbrecherisches. »Wie gemein ist es doch eigentlich«, dachte er. »So gemein, dass man etwas Scheußlicheres sich nicht ausdenken kann. Wozu schmeißen wir so einen unglücklichen Säugling von einer Treppe auf die andere? Ist er denn an seiner Geburt schuld? Und was hat er uns Böses getan? Schufte sind wir. Wir amüsieren uns und die Kinder müssen es ausbaden. Man braucht sich da nur hineinzudenken. Ich habe die Schweinerei gemacht und das Kindlein wird dafür sein ganzes Leben lang büßen müssen. Ich tue es also zu Mjelkins hin. Mjelkins schicken es ins Findelhaus, wo alles fremd und statutenmäßig ist. Keine Liebe, keine Zärtlichkeit, keine Hätschelei. Später gibt man es zu einem Schuster in die Lehre. Saufen und Fluchen lernt es, wird Hunger leiden. Zu einem Schuster, den Sohn eines Kollegen Assessors von adligem Blute. Es ist doch mein Fleisch und Blut. Migujew trat aus dem Schatten der Bäume auf den Mondschein übergossenen Weg und schaute, das Bündel öffnend, den Säugling an. »Er schläft«, flüsterte er. »So ein Kerl! Eine Adlernase hat er, ganz wie der Vater. Er schläft und ahnt nicht, dass sein Vater auf ihn schaut. Ja, ein Drama, mein Bester. Ja, was ist da zu machen, mein Bester? Verzeih, verzeih. Es ist nun mal dein Schicksal, so.
Der Kollegienassessor blinzelte mit den Augen und fühlte, wie ihm etwas die Wangen netzte. Er wickelte das Kind ein, nahm es unter den Arm und ging weiter. Den ganzen Weg bis zu Villa Mielkin beschäftigten seinen Kopf soziale Fragen, während ihm das Gewissen die Brust beengte. Wenn ich ein ordentlicher, ehrlicher Mensch wäre, dachte er, würde ich auf alles das spucken, mit dem Kindchen zu Anna Philipowna gehen, mich vor ihr auf die Knie werfen und sprechen, vergib mir, ich habe gesündigt, peinige mich, aber das unschuldige Kind wollen wir nicht verstoßen. Selbst haben wir keine Kinder, ziehen wir es auf. Sie ist ein braves Frauenzimmer und würde schon darauf eingehen. Und mein Kind wäre dann bei seinem Vater. Er näherte sich der Villa Mielkin und blieb unschlüssig stehen. Er stellte sich vor, wie er bei sich im Wohnzimmer sitzen und die Zeitung lesen werde, während um ihn herum ein Knäblein mit einer Adlernase sich zu schaffen macht und mit den Quasten seines Schlafrocks spielt. Zugleich aber drängten sich seiner Fantasie die schmunzelnden Kollegen und die ihm auf den Bauch klopfende Exzellenz auf. In der Seele aber saß ihm, neben dem peinigenden Gewissen, etwas Warmes und Zartes und Trübes. Der Kollegienassessor legte den Säugling behutsam auf eine Stufe der Terrasse und machte eine abwehrende Handbewegung. Auf seinem Gesicht fühlte er wieder etwas Feuchtes.
»Verzeih mir, mein Bester, mir altem Schuft«, murmelte er, »verzeih.« Er trat einen Schritt zurück, räusperte sich aber sogleich entschlossen und sagte, »Na, hol's der Kuckuck, ich spucke auf alles. Lass die Leute reden, was sie wollen, ich nehme es doch.«
Migujew nahm den Säugling und ging schnell zurück. »Lass sie reden, was sie wollen«, dachte er. »Ich werf mich sogleich auf die Knie und sage, Anna Philipowna, sie ist ja gut und wird es begreifen und wir werden es erziehen. Ist's ein Knabe, so nennen wir ihn Wladimir. Ist's ein Mädchen, dann Anna. So wird man doch wenigstens im Alter einen Trost haben.« Und er tat, wie er beschlossen. Weinend, vor Furcht und Scham vergehend, voll Hoffnung und einem undefinierbaren Entzücken, trat er in seine Wohnung, ging zu seiner Frau und warf sich vor ihr auf die Knie.
»Anna Philipowna«, sagte er aufschluchzend und ihr das Kind vor die Füße legt, »geh nicht mit mir ins Gericht. Ich habe gesündigt. Das hier ist mein Kind. Du entsinnst dich der Agnia also? Der Böse hat uns verführt.«
Und sinnlos vor Scham und Furcht, ohne eine Antwort zu erwarten, sprang er auf und stürzte hinaus in die freie Luft, wie einer, den man eben gezüchtigt hat.
»Ich bleibe hier draußen, bis sie mich ruft«, dachte er, »dass sie zu sich kommt und sich entschließt.«
Der Hausknecht Jermolai ging mit der Balalaika an ihm vorbei,
sah ihn an und zuckte die Achseln. Nach einer Minute ging er wieder vorbei und zuckte die Achseln.
»Ist das eine Geschichte?« murmelte er lächelnd. »Da war eben, Euer Gnaden, hier ein Frauenzimmer, die Wäscherin Axinia. So ein dummes Huhn legt hier an der Straße ihr Kind auf die Veranda hin, und während sie bei mir drinnen sitzt, hat jemand das Kind genommen und weggebracht. Ist das eine Geschichte?«
»Was? Was sagst du?«
brüllte aus voller Kehle Mikujew. Jermolai, der den Zorn des Herrn auf seine Art deutete, kratzte sich im Nacken und seufzte.
»Verzeihen, Herr Mikujew«, sagte er, »aber jetzt, um diese Zeit, in der Sommerfrische, geht es nicht ohne. Ohne Frauenzimmer. Das heißt«, und er warf einen Blick auf das staunen und verhaltene, wutausdrückende Gesicht des Herrn, räusperte sich und fuhr fort.
»Das ist natürlich unschicklich. Aber was soll man machen? Euer Gnaden haben zwar verboten, fremde Weiber in den Hof zu lassen.
Aber wenn man keine eigenen hat? Früher, als die Agnia da war, ließ ich keine Fremden herein. Natürlich, weil man die hatte. Aber jetzt, wo nichts da ist, kann man schon ohne andere Frauenzimmer nicht auskommen. Als die Agnia da war, kam natürlich sowas Unpassendes nicht vor, weil man die Agnia selbst.
»Pack dich zum Teufel, du Luder!«
brüllte ihm Mugujew an, stampfte mit den Füßen und ging zurück ins Zimmer. Anna Filipowna saß noch auf der alten Stelle, erstaunt und empört, und wandte ihre verweinten Augen nicht vom Säugling.
Nun, stammelte der bleiche Mikujew, den Mund zu einem Lächeln verzerrend. Ich habe ja nur Spaß gemacht. Das ist ja gar nicht meins. Es gehört der Wäscherin Axinia. Ich spaß ja nur. Bring es zum Hausknecht.
Sie hören zum Schluss die kleine Groteske der Dramatiker. Tschechow hat weltberühmte Theaterstücke wie »Der Kirschgarten« und »Die drei Schwestern« geschrieben und zur Aufführung gebracht und kannte sich natürlich in der Szene aus. Der Dramatiker. Das Sprechzimmer eines Arztes betritt ein trübes Individuum mit matten Augen und kataralischem Gesicht. Nach der Färbung seiner Nase und dem finsteren Gesichtsausdruck zu schließen, sind ihm alkoholische Getränke, chronischer Schnupfen und philosophische Meditationen nichts Fremdes. Das Individuum nimmt Platz und klagt über Atemnot, Sodbrennen, Melancholie und schlechten Geschmack im Munde. »Was ist Ihr Beruf?« fragt der Arzt.
»Ich bin Dramatiker«,
erklärt das Individuum nicht ohne Stolz. Der Arzt fühlt sofort Hochachtung vor dem Patienten und lächelt ehrfurchtsvoll.
»Ein so seltener Beruf«, stammelt er. »Eine Menge nervenaufreibender Gehirnarbeit?« »Das will ich glauben.«
»Es gibt so wenig Dichter. Ihr Leben kann ja wirklich nicht dem Leben gewöhnlicher Menschen gleichen. Daher möchte ich Sie bitten, mir Ihre Lebensweise zu beschreiben, Ihre Gewohnheiten, Umgebung und Arbeitsweise.«
»Sehr gerne«, erwiderte der Dramatiker.
»Ich stehe auf gegen Mittag,
manchmal auch früher. Wenn ich aufgestanden bin, rauche ich sofort eine Zigarette und trinke 2 Glas Schnaps, zuweilen auch 3. Manchmal sind es auch 4. Es hängt davon ab, wie viel ich am Vorabend getrunken habe. So, und wenn ich nicht trinke, dann flimmert es mir vor den Augen und der Kopf beginnt zu brummen. Sie trinken wohl überhaupt ziemlich viel.
Nein, wieso?
Dass ich auf nüchternen Magen trinke, hängt wohl mit meinen Nerven zusammen. Wenn ich angekleidet bin, gehe ich ins Restaurant Livorno. Ich habe schlechten Appetit. Zum Frühstück nehme ich nur eine Kleinigkeit. Ein Kotelett oder eine halbe Portion Stör mit Meerrettich. Wenn ich auch 3 oder 4 Glas Schnaps zuvor nehme, bekomme ich immer noch keinen Appetit. Nach dem Frühstück trinke ich Bier oder Wein, je nach meinen Finanzen. Und dann? Dann gehe ich in irgendeine Bierhalle und aus der Bierhalle wieder ins Livorno, wo ich Billard spiele. So vergeht die Zeit bis etwa 6 Uhr, dann esse ich zu Mittag. Ich esse schlecht. Es ist kaum zu glauben. Manchmal trinke ich vor dem Essen 6 und selbst 7 Glas Schnaps und habe immer noch keinen Appetit. Wie beneide ich die anderen Leute? Alle essen Suppe. Mir wird aber vor Suppe ganz übel und ich trinke stattdessen Bier. Nach dem Mittagessen gehe ich ins Theater. Das Theater regt Sie wohl sehr auf? Entsetzlich! Ich bin ununterbrochen in großer Aufregung. Und dann kommen noch die Freunde und bitten, trinken wir noch eins? Mit dem einen trinke ich Schnaps, mit dem anderen Rotwein, mit dem dritten Bier. Und so kommt es, dass ich beim dritten Akt kaum auf den Beinen stehe. Mit den Nerven ist es wirklich nicht auszuhalten. Nach dem Theater fahre ich in den Salon oder auf einen Maskenball. Aus dem Maskenball oder vom Salon kommt man, Sie werden es selbst wissen, nicht so schnell heim. Es ist noch ein Glück, wenn ich am nächsten Morgen in meiner Wohnung aufwache. Es kommt auch vor, dass ich wochenlang nicht zu Hause schlafe. Sie beobachten wohl das Leben um sich herum?
Ja, das auch.
Einmal waren meine Nerven so sehr zerrüttet, dass ich ganze 4 Wochen überhaupt nicht nach Hause kam und sogar meine Adresse vergessen hatte. Ich musste mich nach der Adresse auf der Polizei erkundigen. Und so geht es beinahe täglich.
Nun, wann schreiben Sie aber Ihre Stücke?
Meine Stücke? Wie soll ich es Ihnen sagen? Erwiderte der Dramatiker achselzuckend.
Alles hängt von den Umständen ab.
Wollen Sie mir bitte den Prozess Ihres Schaffens beschreiben?
Nun, es fällt mir zufällig irgendein deutsches oder französisches Stück in die Hände.
Meistens machen mich aber die Freunde darauf aufmerksam, denn selbst habe ich keine Zeit, alles zu verfolgen. Wenn das Stück einigermaßen taugt, bringe ich es zu meiner Schwester oder kaufe mir für 5 Rubel einen Studenten. Diese übersetzen es und ich richte es den russischen Sitten entsprechend ein. Ersetze die ausländischen Namen durch russische und so weiter. Das ist alles. Es ist aber schwer. Außerordentlich schwer. Das trübe Individuum rollt die Augen und seufzt. Der Arzt beginnt es zu betasten, zu behorchen und zu beklopfen. Sie hörten heute zwei Erzählungen von Anton Tschechow, Die Sünde und die kleine Groteske Der Dramatiker. Es las Klaus Reibisch.